Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Herzlich willkommen, Blome, zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen Podcasts. Das hier ist der zweite Versuch der Begrüßung. Eben haben Sie mich unterbrochen, weil Sie gesagt haben, wo wollen Sie eigentlich hin? Ich wollte Ihnen gerade sagen, dass unser Podcast, den wir seit einiger Zeit ja hier schon machen, mir immer großen Spaß macht. Manchmal haben wir das Problem, oder vielleicht ist auch kein Problem, vielleicht ist auch gut, dass wir uns in unseren Positionen gar nicht so stark unterscheiden. Weil wir uns vielleicht angenähert haben, weil ich altersrechts werde und Sie alterslinks, wer weiß.
Moment.
Bei dem Thema, über das wir jetzt reden allerdings, unterscheiden wir uns massiv voneinander. Und das ist die Äußerung von Friedrich Merz zum Stadtbild. Der pure Rassismus, der da drin liegt, die AfD-Anschleimerei, die da drin liegt, die krasse Instrumentalisierung von Frauen, die da drin liegt, all das, worüber wir gleich reden werden, finde ich ernsthaft ekelerregend, ohne Ironie, ohne Sarkasmus. Mich widert das an, was der Bundeskanzler da gesagt hat. Und jetzt Sie.
Augstein, manchmal hilft es ja, sich der Sache in Ruhe zu nähern. Und um Ihnen ein bisschen Ruhe einzuflößen, schlage ich vor, Sie lesen nochmal das Zitat vor, um das es geht. Das ist ja schon mehr als eine Woche alt. Die Debatte ist so mit so einer Art Zeitverzögerung groß geworden. Und dann richtig groß geworden und bleibt auch groß, weil Friedrich Merz nicht zurückrudert, weil er sich nicht den Schneid abkaufen lässt. Und Sie ahnen schon, worauf ich am Ende hinaus will. Lesen Sie mal das Zitat vor. Ton ab.
Das Zitat ist das erste. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen. Zitat Ende, Nummer eins.
Und jetzt, Augstein, würde ich gerne einmal in Ruhe einen Gedanken entwickeln können und Sie vor allen Dingen Ihnen, wie es so schön heißt, in Ihrer Blase Kontextualisierung liefern.
Sie meinen bei den linken Intellektuellen,
genau,
von denen Sie gar nicht so viel verstehen, die immer so viel nachdenken und Bücher lesen, meinen Sie das, wenn Sie jetzt,
genau,
ein Fremdwort benutzen und dann sagen, in Ihrer Blase, ticken Sie noch ganz richtig? Das ist echt irre. Machen Sie mal, ja.
Also, gekommen war der Kanzler zu diesem Satz, den ich auch alles andere als geglückt halte, gleich vorweg. Weil er gefragt wurde, Herr Bundeskanzler, Sie haben ja hier so eine Klausur gemacht zur Abgrenzung von der AfD und wie man dieser Partei am besten aus Sicht der CDU Herr wird. Argumentiert wurde, so ging die Frage ungefähr weiter, beziehungsweise also der Kontext, argumentiert wurde von der CDU, man müsse nur gut regieren und zum Beispiel die Asylsuchendenzahlen nach unten bringen. Und dann werde, wie früher das auch schon oft der Fall war, die Zahlen der AfD quasi nacheilend auch sinken. Nun sind die Zahlen der Asylsuchenden, der Neuasylsuchenden und Flüchtlinge deutlich, deutlich zurückgegangen, aber die AfD sackt nicht. Und dann schloss sich die Frage an, was machen Sie denn da jetzt, Herr Bundeskanzler? Und dann kam seine Erklärung, weshalb die Zahlen nicht sacken, weil man das, Klammer auf, was die Menschen, manche Menschen zumindest, als Problem im Stadtbild wahrnehmen, ja noch weiterhin da ist und da bleibt auf diesem Niveau, auch dann, wenn Neuasylsuchende nur noch in ganz geringer Zahl oder geringerer Zahl hinzutreten. Und diese Beschreibung eines Wirkzusammenhangs ist schon mal für sich genommen richtig. Dass er dann sagte, und das Problem könnten wir vielleicht lösen, indem wir massiv rückführen, ist für sich genommen vielleicht sogar in Maßen auch noch richtig, aber in seiner Pauschalität und seinem Generalverdacht natürlich echt Mist. Das gebe ich Ihnen ohne weiteres zu. Also ich habe so eine, wie soll man sagen, mir tut es weh, dass der Bundeskanzler sich beim Versuch, einen Schritt nach vorne zu machen, erneut beide Beine gebrochen hat. Aber ich würde mich gerne um den Versuch des Schrittes nach vorne in einer Debatte unterhalten und nicht nur darüber hämisch, lachend drüber stehen und sagen, guck mal, er hat sich die Beine gebrochen.
Nee, stopp, das ist überhaupt nicht meine Haltung, hämisch, lachend und so, weil wir sind ja nicht mehr in den 80ern und er ist nicht Helmut Kohl und ich bin nicht in der Redaktion des Spiegels an und dazu mal, die sich immer über Birne lustig gemacht haben. Da sind wir inzwischen, glaube ich, alle einen Schritt weiter gekommen. Ich finde das auch gar nicht zum Lachen, ich finde es todtraurig, denn es gibt zwei Erklärungsmuster für mich. Entweder kommt er gerade aus dem AfD, aus der AfD-Bekämpfungskonferenz und sagt dann dort, wie wir als Demokraten die AfD über Politik und so. Und das ist das eine. Und dann geht er aber raus und gibt gleich mal schön dem rechten Affen Zucker im nächsten Interview. Das wäre dann so eine ganz klassische Doppelstrategie, oben-unten-Kombination. Das fände ich einfach mies und eklig. Das ist die eine Variante. Das wäre dann der kontrollierte Bundeskanzler, der genau weiß, was er tut. Die andere Variante wäre, er weiß nicht, was er tut, sondern er redet einfach so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und er kommt halt aus so einem kleinen Dorf im Sauerland und in Wahrheit gehen ihm diese ganzen Ausländer in den großen Städten und die Veränderung, die Deutschland durchgemacht hat in den letzten 25 Jahren, auch total auf die Nerven. Und das hat er jetzt einfach mal so zwischen Tür und Angel, so zwischen Leber und Milz, passt immer noch ein Pilz, einfach mal so rausgelassen. Fände ich ehrlich gesagt auch nicht so gut.
Ich glaube, es ist eher Letzteres, um es mal so zu sagen. Ich glaube, es ist eher, war eher der Versuch, aus so einer eigenen Sicht auf die Dinge, ja, so wie Sie es beschrieben haben, etwas zu formulieren, was ganz weit verbreitet ist. Und nicht nur in meiner Blase, in Anführungsstrichen, in den Kreisen, in denen vielleicht ich privat eher unterwegs bin als in anderen, ist das Echo auf Merz doch immer bis heute geblieben. Der Mann trifft doch einen richtigen Punkt. 80% der Leute nicken darauf, was er sagt, dass das schon ein Problem sein kann, wenn junge, migrantisch wirkende, aussehende Männer als geballte Macht irgendwo breithosenbeinig auftreten und irgendwie glauben, sie müssen zwischen 15 und 25 den dicken Max machen und damit einen öffentlichen Platz aufladen, aber ungut aufladen. Und dieses Unbehagen anzusprechen, muss einem Bundeskanzler möglich sein. Und jetzt sage ich gleich dazu, es muss möglich sein, dass der Bundeskanzler das anspricht, ohne dass er gleich zum Rassisten gemacht wird. Aber ich wünsche mir vom Bundeskanzler auch, dass er es anspricht, ohne gleich einem Viertel der Bevölkerung ins Gesicht zu schlagen.
Ja gut, das hat er aber getan. Das ist ja genau das Problem. Und dass er dann das Wort Rückführung mitnimmt. Ich meine, AfD-mäßiger geht's ja gar nicht. Ist der Ali kriminell, in die Heimat aber schnell? Wie gesagt, mit solchen oder ähnlichen Sprüchen operieren die Rechten ja. Das war jetzt vielleicht ein NPD-Spruch, aber ehrlich gesagt, die Unterschiede sind alle fließend. Blome, mein Problem ist, ich sehe ehrlich gesagt das Problem nicht. Das ist nämlich hier, das liegt hier eigentlich vor, weil sie tun so, als habe der Bundeskanzler in einer irgendwie nicht so ganz geschickten Art und Weise etwas angesprochen, was ein Riesenthema ist, ja, was, über das wir nicht genug reden. Reden wir nicht über Migration seit 15, seit 20 Jahren, von morgens bis abends über die Probleme, die die Migration mit sich bringt? Und das ist auch richtig so, denn es gibt jede Menge Probleme. Wollen Sie mir also sagen, er spricht ein ganz heißes Eisen an, was sonst irgendwie nicht zu sehr im Fokus der Aufmerksamkeit steht oder was? Ist doch Unsinn. Das Einzige, was hier passiert, ist, Populismus zu betreiben.
Moment. Augstein, natürlich reden wir seit Jahrzehnten, mindestens seit 2015, über Migration und die vielfältigen Probleme und Segnungen, die das gebracht hat oder noch nicht gebracht hat. Und trotzdem ist es doch jedes Mal aufs Neue überraschend, wie sehr die schiere Beschreibung, die bloße Beschreibung aus Kanzlermund in diesem Fall, einer Facette, und zwar einer problematischen Facette, die jeder im Stadtbild sehen kann, die nicht das einzige Problem der deutschen Stadtbilder ist und auch nicht der einzige Aspekt ist, der bei Migration zur Sprache kommen muss, trotzdem eine Welle der Wut auslöst und der so Radikalkritik auslöst, von wegen, dass dieser Mann nun also endgültig bewiesen habe, dass er ein Rassist sei. Und wenn Sie davon sprechen, hier gäbe es gar keine Möglichkeiten bzw. Rückführungen, überhaupt nur zu erwähnen, sei schon eine Sauerei für sich, kann ich nur sagen, eine ganze Menge Menschen aus Syrien und Afghanistan leben mit einem sehr prekären, wackeligen Aufenthaltstitel in Deutschland, der nicht Asyl lautet, also nichts Verfestigtes ist, sondern lediglich eine Duldung auf Zeit, solange die Zustände in ihren Heimatländern bürgerkriegsähnlich sind. Das sind sie aber nicht mehr. Insofern würden auf Sicht, wenn das so bleibt, ganz viele Menschen, die nach Deutschland temporär gekommen sind, ihren Aufenthalt verlieren. Und diese Menschen sind unter anderem, und schon gar nicht als Generalverdacht, aber in Teilen eben ein sichtbares Problem auch im Stadtbild. Und darum wird man sich über kurz oder lang auch über ihre Rückführung unterhalten müssen, nicht nur der Kriminellen unter ihnen.
Blome, ich habe Ihnen zugehört und Sie nicht unterbrochen, weil das Thema schwierig ist und es wäre unfair, irgendwie so da den Leuten dann immer so in die Beine zu grätschen. Das ist irgendwie doof. Ja,
danke.
Nein. Jetzt ohne Witz. Es ist nur so, dass vieles von dem, was sie gesagt haben, stimmt, anderes stimmt nicht. Das ist jetzt so eine, sie haben jetzt den Diskurs rationalisiert. Das ist auch richtig, ist auch okay, denn das ist sachlich notwendig. Und das machen wir aber auch in dieser Öffentlichkeit ununterbrochen. Wir reden ununterbrochen darüber. Jeder, der sagt, haben sie jetzt nicht getan, ich sage es nur, jeder, der sagt, man darf darüber ja nicht reden, lügt und irrt sich und instrumentalisiert das. Das haben sie nicht gemacht. Ich will damit nur sagen, wir sprechen dauernd über diese ganzen Fragen und versuchen Probleme, die es gibt, zu lösen, sie zu identifizieren und so weiter.
Bin ich bei Ihnen.
Nur das hat der Bundeskanzler nicht gemacht und nicht gemeint und vor allen Dingen nicht bewirkt. Und das ist das eigentlich Entscheidende daran. Und der Umstand, dass diese Formulierung ihm jetzt so um die Ohren fliegt, liegt doch nicht daran, dass da Frau Reichinek von den Linken und irgendeine Troller von den Grünen und der böse Augstein hier bei RTL ihm so in den Nacken sitzen und ihm das so beibiegen wollen und alle warten nur darauf, dass der Bundeskanzler mal wieder ins Fettnäpfchen tritt, sondern der Umstand, dass ihm das so um die Ohren fliegt, liegt darin, dass er ein lupenreines 1A unmittelbares Original-AfD-Zitat sozusagen benutzt hat. AfD-Diktion, es ist die Diktion von der AfD, es ist die Verkürzung von der AfD und in der Verkürzung liegt die Verfälschung. Ich verstehe gar nicht, ehrlich, warum Sie das so verteidigen. Sie könnten doch auch sagen, wissen Sie was, Augstein, dieses ganze Zitat von Merz ist ein großer Scheiß, das hätte er mal lieber nicht sagen sollen, weil es nützt mal gerade gar nichts. Punkt, Absatz. Und dahinter verbergen sich jede Menge Probleme der Migration und des Lebens in den Städten, über die wir zu wenig reden. Da würde ich sofort sagen, Blum, ich bin komplett bei Ihnen.
Aber das habe ich gesagt.
Das ist nein, das haben Sie nicht.
Augstein, aber das ist im Prinzip, was ich sage. Mir fällt doch nur auf, dass die Wutwelle, die jetzt über den Bundeskanzler hinweggeht, eben genau das aus der Ecke kommt, die gerne vermeidet, über diese Probleme reden zu wollen, weil sie vielleicht auch gar nicht als Probleme empfindet. Weil sie Migration, so wie wir sie haben, und das ist eine besondere Art der Migration, eine reine Fluchtmigration und nicht eine Facharbeiterzuwanderung, für trotzdem eine runde und geglückte Sache halten, weil wir ein weltoffenes Land sein wollen, etc. pp. Und ich weiß nicht, was Sie sich da alles vorstellen. Und wenn Sie sagen, und das ist mein eigentlicher Punkt, wenn Sie sagen, das ist AfD-Diktion, dann finde ich das in Wahrheit ein schwieriges Argument, weil es hier vielleicht auch darum geht, der AfD Themen wieder abzujagen, ihnen die Themenmonopolisierung streitig zu machen. Und das geht natürlich nur, indem man sich auf diese Terrains vorwagt. Und da kann man auch fürchterlich bei einbrechen, gar keine Frage. Aber versuchen muss man es doch.
Gut, zur Brandmauer und so kommen wir bestimmt gleich noch, Blume. Aber eine Sache noch, die mir an den Merz-Äußerungen auch echt gegen den Zeiger ging. Das war nämlich das zweite Zitat. Wir haben ja vorhin angefangen, damit das erste vorzulesen. Ich lese jetzt nochmal das zweite Zitat vor. Als man nämlich Merz sozusagen konfrontiert hat mit seinen Äußerungen und hat er nicht sich relativiert, ist er eben nicht zurückgewichen, sondern hat nachgelegt, hat gesagt, Zitat, fragen Sie Ihre Kinder, fragen Sie Ihre Töchter, fragen Sie im Freundes- und Bekanntenkreis herum. Alle bestätigen, dass das ein Problem ist, spätestens mit Einbruch der Dunkelheit. Zitat Ende. Auch das, da rollen sich mir echt die Fußnägel hoch. Es ist eine brutale Instrumentalisierung von Frauen, die sich danach übrigens auch wirklich tausendfach sozusagen dagegen gewehrt haben, gesagt haben, nicht in meinem Namen sozusagen. Und es ist ein Spielen echt auf der AfD-Fiedel, ja, der ausländische Mann, der unseren Töchtern an die Wäsche will, wenn es dunkel wird in Deutschland, kann die blonde Frau nicht mehr auf die Straße gehen, weil der öläugige, schwarzbärtige Levantiner mit seinen schmutzigen Fingern auf sie wartet. Das ist wirklich, es ist auch gar nicht lustig. Das ist so echt so ein Nazi-Sprech, der dahinter liegt, der mir wirkt, wo ich echt denke, wow, ist der eigentlich dumm, der Mann? Oder ist er einfach ein Populist oder gewissenlos? Oder wo ist sein Problem?
Okay, da bin ich offenkundig in dieser Runde zu zweit. Der es immer rationalisieren muss, Ihnen ist schon bewusst, dass es flächendeckend Demoskopie gibt, wovor, in welchen Situationen, welchen Gruppen fürchten oder haben Frauen, und dann werden nur Frauen quasi in diesen Untersuchungen befragt, Unbehagen, Sorge, Angst, ist Ihnen schon mal was passiert in dieser Richtung? Und natürlich gibt es Situationen, die haben was mit Beleuchtung zu tun, Helligkeit, die mehr Angst oder Sorge machen als andere Situationen. Also da sind Sie bei der Frage abends. Und es gibt natürlich Situationen, in denen die Gruppe derer, von denen dieses Unbehagen ausgeht, beziehungsweise diese, die mit Sorge betrachtet werden, wenn man an ihnen vorbeigeht, eine migrantische Gruppe junger Männer ist, die alle irgendwie denselben Haarschnitt haben. Es tut mir leid, das gibt es halt. Und es gibt noch tausend andere Gruppen, von Neonazis bis Hooligans bis ich weiß nicht was, die von denen das vielleicht oder mit Sicherheit auch ausgehen könnte. Aber in unserem Straßenbild sich vielleicht in den letzten 15, 20 Jahren diese eine Gruppe, von der wir jetzt gesprochen haben, in der Präsenz verstärkt hat, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Das hängt mit Migration zusammen, das hängt aber auch mit Menschen zusammen, die hier geboren sind, in der dritten Generation womöglich hier leben und trotzdem aus einem Milieu stammen, wo Frauen vielleicht nicht ganz so viel gelten, wie sie gelten sollten, wo übrigens Homosexuelle auch nicht so viel gelten, wie aber sie gelten Ernst, sollen.
Sie
und das adressiert jetzt Merz mit der Chiffre Töchter.
Aber Mann, das ist ja wirklich so, das meinen Sie echt ernst. Das, und deshalb habe ich eben auch im Eingang gesagt, wir sind ja oft inzwischen einer Meinung und hier tut sich wirklich ein Graben zwischen uns auf, der ist so tief wie der Marianengraben, der ist so wie der Grand Canyon. Sie sind wirklich der Meinung, dass Migranten tendenziell für Frauen gefährlicher sind
als... Das habe ich nicht gesagt.
Was haben Sie eben denn sonst gesagt? Dann erklären Sie es doch mal, die kommen oft aus Kulturen, in denen Frauen nicht so viel wert sind. Haben Sie das eben gesagt oder Regie, können Sie das nochmal einspielen, bitte? Das hat er doch eben gesagt, oder nicht?
Augstein, ich habe gesagt, dass es Gruppen gibt, von denen Unbehagen ausgeht, wenn sie geballt junge Männer im öffentlichen Raum, auf öffentlichen Plätzen auftreten. Und dann habe ich gesagt, das können Hooligans sein, das können Neonazis sein, das können ich weiß nicht wer sein. Es können aber auch diese migrantisch aussehenden Gruppen sein, völlig unabhängig von der Frage, ob die jetzt einen deutschen Pass haben oder nicht.
Ja, und da, was war das nochmal mit der Kultur, wo Frauen weniger wert sind?
Augstein, wollen Sie jetzt im Ernst bestreiten, dass es muslimische Milieus gibt, gerade unter jungen Männern, die schlecht erzogen worden sind, die es mit Frauenrechten und selbstbewussten Frauen ein bisschen schwerer haben, im Schnitt, als andere Gruppen, die es mit den Rechten von Homosexuellen ein bisschen komplizierter, schwieriger, offenkundig weniger bereit sind, das zu akzeptieren, als andere Gruppen? Natürlich gibt es das. Ich meine, es gibt Viertel, auch in Berlin, die muslimisch geprägt sind, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen, aber in die bekennende Homosexuelle mit ihrem Freund nicht mehr Hand in Hand gehen, weil sie irgendwie auf den Stress keinen Bock haben. Zumindest den Stress befürchten. Da ist doch was passiert, das können sie doch nicht bestreiten. Und das hat auch mit einem bestimmten kulturellen Hintergrund zu tun. Und dann gibt es noch ganz viele andere Probleme. Aber das ist eines.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retail-Börse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Ich weiß nicht, ich bin ja keine Frau, deshalb zitiere ich jetzt mal eine. Frau Reichinek von den Linken, die übrigens bei diesen ganzen Auseinandersetzungen mit Friedrich Merz immer einen ganz, ganz guten Ton trifft, finde ich. Hat sie ja das neulich schon bei der Migrationsdebatte, finde ich aber, hat gesagt, wenn Frauen nachts allein nach Hause laufen, haben sie keine Angst vor Migranten, sie haben Angst vor Männern. Das Problem ist eine gewalttätige und grenzüberschreitende Männlichkeit. Das ist das Problem. Das heißt, wenn Frauen vor Männern, also ist interessant, wenn Frauen Angst haben, haben sie Angst vor einer bestimmten Sorte von Mann. Sie wissen, dass in allen Statistiken, das müsste Herr Merz auch wissen, der gefährlichste Ort für Frauen ist wo? bei Ihnen, bei sich selber zu Hause. Naja, machen Sie kein komisches Gesicht. Der gefährlichste
Ort ist der Park. Hab ich doch gerade selber gesagt.
Der gefährlichste Ort ist zu Hause, denn die meisten Opfer von Frauen passieren in den eigenen vier Wänden. Und es ist eben nicht so, wie die AfD sagt, dass irgendwie die Bio-Deutschen, die ehren die deutsche Frau und so. Schnickschnack. Der Bio-Deutsche verprügelt hat seine Frau schön zu Hause und dann muss die Frau davor mehr Angst haben, als wenn sie durch den Park geht und da steht irgendwie ein Typ, irgendwie, der ausländische
aber
Eltern hat.
Das ist nackter Whataboutism. Nichts von dem, was Sie sagen, würde ich bestreiten.
Aber es nervt, dass die Tinktur, in die dieses Thema getaucht wird, stört mich. Denn in Wahrheit am Schluss ist das, was wir hier machen, ist ja noch gut. Wir geben uns ja noch Mühe, finde ich im Ernst. Jetzt meine ich im Ernst. Was wir hier machen, finde ich eigentlich richtig. Denn wir versuchen dieses Thema, die Metadebatte, aber auch die eigentliche Thematik sozusagen inhaltlich und sauber zu differenzieren. Und wir sind ja noch vergleichsweise wenig polemisch.
Jetzt bin ich auch mal ein bisschen polemisch. So, jetzt langt's.
Die Leute draußen machen das anders.
Ja,
das wissen
jetzt
Sie.
Bin ich auch mal ein bisschen polemisch. Also Sie haben gerade argumentiert, jetzt habt euch mal nicht so, wenn euch auf dem Platz von irgendjemandem massiv, und das sei jetzt mal in diesem speziellen gewählten Beispiel, ganz zufällig eine Gruppe junger, migrantisch wirkender, muslimisch, milieuhaft ausschauender, sich gerierender junger Kerle euch hinterher pfeift und euch versucht auf den Hintern zu schlagen, dann sagt euch einfach, das ist nicht so schlimm, weil zu Hause ist noch schlimmer. Das haben Sie mir gerade vorgeschlagen als Argument. Zu Hause ist es noch schlimmer, dann kann das ja hier nicht so schlimm sein. Hä? Dann kann ja das hier kein Problem sein. Wen wollen Sie verarschen?
Okay, Blobe, da gebe ich Ihnen recht. À la Bonheur, das war keine Sternstunde meiner intellektuellen Leistungsfähigkeit zu sagen, zu Hause ist es gefährlicher als im Park. Und ehrlich gesagt, lustig ist das auch beides nicht.
Okay, Augstein, nehme ich zur Kenntnis. Haben Sie mir was zugegeben? Gebe ich Ihnen was zurück zu, was ich ganz am Anfang vielleicht zu kurz gesagt habe, dass natürlich die direkte Verknüpfung pauschal verdachtsartiger Natur mit Rückführungen des Bundeskanzlers echt in die Irre führt, nirgendwo hin, weil, wie gesagt, selbst wenn es da ist, mit diesem Milieu ein Problem gibt, dieses Milieu aber ganz oft und wahrscheinlich viel häufiger als nicht, über einen deutschen Pass verfügt. Das heißt, diese Leute kann man gar nicht abschieben, das soll man auch nicht und das ist auch verdammt gut so, aber dann muss man sie halt besser erziehen. Und das ist eine Sache der Elternhäuser, finde ich zumindest. Die Leute gehören nicht abgeschoben, sie gehören erzogen. Die muss begreiflich gemacht werden, dass sich die Gesellschaft, in der sie leben und groß geworden sind, in die sie hineingeboren worden sind, sich verändert hat und dass sie dieser Veränderung zumindest in einem Mindestmaß, was Frauenrechte angeht, Respekt auch vor gleichgeschlechtlicher Liebe, nachkommen müssen, wo sie das im Moment offenkundig mancherorts nicht genug tun.
Aber das ist doch der interessante Punkt. Der interessante Punkt ist doch, wer ist sozusagen, also das Land verändert sich. Leute wie die AfD, ja, Björn Höcke, Erfurt soll schön immer Erfurt bleiben und so, wollen diese Veränderung nicht, lehnen sie ab. Aus Rassismus oder aus Nostalgie ist ja eigentlich, also die wollen praktisch im Gestern bleiben. Ich persönlich halte das für einen Fehler. Ich halte das historisch sozusagen für einen Fehler, weil ich glaube, die Vergangenheit festzuhalten, führt quasi in die Neurose. Ich glaube, da wird man irre dabei. Gucken Sie sich Björn Höcke an, bei dem ist das bereits passiert. Ich halte es auch für wirtschaftlich für einen Fehler, weil wir stagnieren, weil wir Wohlstand verlieren sozusagen. Ich halte es für politisch für einen Fehler, weil man sozusagen im Rest der Welt einfach zurückfällt. Das heißt, ich meine, das ist schon wichtig, dass man sich das klar macht. Das heißt, mit der Zeit zu gehen, das klingt jetzt so banal, aber Modernisierung zu akzeptieren, ist aus meiner Weltsicht eine absolute Notwendigkeit. Modernisierung ist aber schwierig und sie verläuft ja auch nicht immer gleichmäßig statisch, also sozusagen nicht statisch, sondern sie verläuft ja nicht immer linear, sondern manchmal beschleunigt sie sich und so weiter. Und damit müssen Menschen irgendwie umgehen. Und das kann schwierig sein. Das kann dann das Stadtbild zum Beispiel massiv verändern, weil das Stadtbild... Und jetzt gehen wir mal sozusagen wieder zurück zum eigentlichen Kern des Themas. Von heute ist natürlich ein ganz anderes als vor 25 oder 30 Jahren. Na klar, na logisch. Und teilweise ist es auch nicht besser, sondern schlechter. Und die Frage ist doch jetzt, Sie sagen, und das ist eben auch ganz hübsch, finde ich immer wieder spannend, Sie sagen, dann muss die Familie diesen jungen Typen sagen, reißt euch gefälligst mal am Riemen. Ihr könnt hier nicht irgendwie dem Schwulen irgendwie so das Bein stellen oder der Frau hinterherpfeifen oder so, weil wir jetzt in diesem Land und so verhalten. Keine Ahnung. Das ist ja praktisch so Ihr Text, wo ich sagen würde, absolut, bin ich übrigens inhaltlich komplett Ihrer Meinung. Finde ich auch richtig. Was bei Ihnen aber wegfällt, ist, wenn ich mir das Stadtbild angucke und ich sehe diese diese Sachen, die ich finde, die nicht stimmen oder die nicht hinhauen oder die sich schlecht verändern, würde ich sagen, ich habe ein gesellschaftliches Problem und nicht nur ein familiäres. Ich habe ein gesellschaftliches Problem. Wo ist die Polizei, die dafür sorgt, für Recht und Ordnung sorgt? Wo sind die Lehrer, die den Leuten versuchen, die Sachen beizubringen, auch wenn sie vielleicht zu Hause ein bildungsfernes Elternhaus haben? Wo sind die Kindergärtnerinnen, die dafür sorgen, dass die Kinder rechtzeitig in den Kindergarten kommen und da Deutsch lernen? Wo sind die verständigen Schulpsychologen meinetwegen, die zu den Familien nach Hause gehen, wenn die ihre Töchter nicht zum Schwimmunterricht schicken wollen und so weiter und so weiter. Wo ist die aufnehmende Gesellschaft, die weiß, was für eine Riesenherausforderung Migration ist und sich dem Thema verantwortungsbewusst stellt, und zwar im eigenen Interesse, nicht aus Gutmenschentum, sondern weil sie weiß, wir brauchen die Leute, die sind jetzt hier und jetzt müssen wir mit denen klarkommen, also nehmen wir das auch in die Hand.
Augstein, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, dass der überwiegende Teil der Integrationsleistung, und das ist Mühe, gar keine Frage, zu erbringen ist vom Staat, der aufnimmt, von der Mehrheitsgesellschaft, die aufnimmt. Und das ist falsch.
Beide Seiten.
Nur über eine gesprochen, ist Ihnen schon aufgefallen, oder? Denn wenn Sie von der Lehrerin sprechen, die jetzt unbedingt mal nach Hause muss, zu diesen, meinetwegen jetzt noch einmal klischeehaft, muslimischen Eltern, die ihrem Jungen nicht gesagt haben, dass er verdammt nochmal auf die Lehrerin hören muss, obwohl sie eine Frau ist, aus dieser althergebrachten, kulturell wirklich, wie ich finde, etwas überholten Sicht, warum sagen die Eltern das nicht von sich aus, wenn sie begreifen, oh, in dieser Gesellschaft, in die wir hier reingekommen sind, beziehungsweise reingeboren wurden, ist das so. Und das erklären wir jetzt unserem Sohn auch mal, damit die ansonsten ja sowieso schon komplett überforderte Lehrerin nicht auch noch zu uns nach Hause kommen muss, um das hier uns zu erklären, wenn sie überhaupt vom Familienvater reingelassen würde.
Ja, aber so. Wer hat das Endinteresse daran, dass es funktioniert? Die Familie
Beide
oder
Seiten.
Die Gesellschaft? Nee, das größere Interesse hat die Gesellschaft, denn die muss morgen und übermorgen auch noch mit der Sache klarkommen. Und das ist sozusagen das Problem. Und
das
meiner Meinung nach...
Von wegen der große Graben, das sehe ich jetzt echt mal anders. Das haben mindestens beide Seiten. Und natürlich ist es Bringschuld derer, die zu uns kommen und hoffentlich auf eine halbwegs offene, sie willkommen heißende Gesellschaft treffen, sich dann zu integrieren. Das ist doch der Sinn des Wortes. Und im Übrigen finde ich die andere Debatte, denn die wir jetzt geführt haben, 2 Minuten lang, ist doch ziemlich alt. Die andere Debatte ist mindestens so spannend, eigentlich viel spannender. Sie sagen, die Veränderung, meinetwegen auch der Stadtbilder, das ist halt Teil von Veränderung, von Modernisierung, von, wenn man so will, gesellschaftlichem Fortschritt. Dagegen kann man nicht viel machen. Aus 1000 globalen und überwiegenden Gründen ist das quasi alternativlos. Jetzt habe ich extra alternativlos gesagt, Sie wissen warum. Das ist es eben möglicherweise nicht. Also Veränderung ist ja kein Selbstzweck. Ich glaube auch, dass sich die Gesellschaft sich verändert und verändern muss. Aber das Tempo, manchmal auch die Richtung, manchmal auch der einzelne Punkt, ist doch Gegenstand einer ständigen Debatte, muss ja auch Gegenstand einer ständigen Debatte sein, merken wir doch. Also wenn Sie das setzen wollen, Schnabel, jetzt ist halt so, dass jetzt in Innenstädten leider die ganzen kleinen Einzelhandelsläden zugemacht haben und dafür ein Barbershop nach dem anderen dasteht, wie es in manchen Innenstädten tatsächlich aussieht, dann ist das eben jetzt so und dann ist das auch modern.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retail-Börse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Gut, das ist, liegt daran, dass Amazon den Einzelhandel kaputt gemacht hat und die Mieten jetzt so runter sind und das sind dann die einzigen Leute, die da halt reingehen. Das ist sozusagen die Degradierung der Innenstädte aufgrund von wirtschaftlichem Strukturwandel. Aber auch das ist übrigens ein ganz hübsches Beispiel, was Sie da sagen, weil eigentlich ist es ein politisches Problem, weil es alle betrifft und sie überlassen das aber quasi im Kapitalismus dem Markt, weil dann gehen einfach die Mieten einfach runter und dann gibt es Leerstand, dann gehen irgendwann die Mieten runter, dann guckt man, wer kann das bezahlen, dann ist nur noch der Barbershop da, weil das sind sozusagen die einzigen Nachfrager, das gefällt ihnen dann aber vom Stadtbild nicht. Das heißt, das ist für mich eher mehr ein Beispiel dafür, dass Gesellschaft und Politik die Folgen von Veränderungen stärker in die Hand nehmen müssen und stärker prägen müssen und nicht einfach sich dem so ohnmächtig sozusagen einfach ausliefern sollen und sich danach dann aber beklagen. Das ist ja genau das Problem. Im Grunde, was Sie da sehen, ist eigentlich ein Staatsversagen gegenüber einem Strukturwandel, erstens. Und zweitens, Entschuldigung, auch nochmal, let's call a spade a spade. Was Merz da gesagt hat, Stadtbild, ist natürlich auch ganz oft einfach Armut. Ich meine, was den Leuten aufstößt, ist die Armut, die wir heute in den Innenstädten haben. Und zwar in Westdeutschland, in Gegenden, wo man das früher so nicht gewohnt war. Wir haben natürlich auch einen sozialen Niedergang in den Zentren. Was wollen Sie denn da machen? Dem können Sie mit Rückführungen nicht begegnen. Da würde ich mal lieber gute Wirtschaftspolitik machen.
Staatsversagen, würde Ihnen jetzt Frau Reicheneck entgegnen, ist ein Wort der AfD. So, und da merken Sie, wir müssen diese Debatten führen, ganz egal, ob die AfD ab und zu auch solche Worte benutzt oder nicht.
Würde sie das sagen?
Das ist nur eine kleine Klammer. Und Armut ist es sicherlich auch, aber ich glaube, es reimt sich eher auf Kontrollverlust. Also, die Drogenszene an jedem zweiten Bahnhof, zuvorderst dann eben in Frankfurt, aber auch an dem in Hamburg, in den Großstädten halt, ist natürlich ein soziales Phänomen, das bestimmt nicht, also manifestiert sich jetzt nicht das reichen Viertel und deren Drogenabhängige, sondern es sind natürlich die armen Drogenabhängige, die da rumlungern müssen, keine Ahnung. Aber es ist ein Kontrollverlust. Und den erlebt und beschreibt also Herr Merz auch mit dem Beispiel seines Stadtbildes. Insofern sind wir schon beim Thema. Und ja, das hat sozioökonomische Gründe, aber eben auch kulturelle Gründe. Und das eine zu leugnen, um das andere besser betonen zu können, ist ein Fehler.
Aber das ist doch ein super Punkt. Kontrollverlust, meinetwegen, finde ich ein gutes und ein wichtiges Wort. Das Problem ist bloß, dieser in vielen westlichen Gesellschaften von vielen Menschen erlebte Kontrollverlust führt eben nicht dazu, dass der Staat sich sozusagen rekonzentriert, neue Techniken entwickelt, wie er mit Problemen umgeht, sozusagen an seiner Effizienz arbeitet, sondern es führt im Ergebnis dazu, dass einfach der Rechtspopulismus wächst, weil das leichteste Ventil einfach geöffnet wird und das ist eben das Ressentiment der Leute, mit dem man am leichtesten spielen kann, wo man am leichtesten sozusagen Energien los wird, also Wut los wird, die eigentlich an anderer Stelle durch diesen erlebten Kontrollverlust entstehen. Das ist ja genau der Kern des Vorwurfs an Friedrich Merz, der ja ein Bundeskanzler ist, noch einer bürgerlichen Mitte-Regierung und der sozusagen eigentlich diesem alten demokratischen Ideal noch anhängen müsste. Wir können durch gute Politik Herren und Frauen unseres Schicksals sein. Stattdessen spielt er die rechtsradikale Karte. Das ist halt scheiße.
Also Sie wollen ihm ja unterstellen, offenkundig, die Brandmauer, um dieses Wort jetzt auch noch einzuführen, niederlegen zu wollen, weil er sich außerstande sieht, anders irgendwie mit der AfD beziehungsweise mit seinem Problem in der eigenen Regierung umzugehen. Erklärtes Ziel, zumindest mal, wie ich fand, recht glaubwürdig außen raus, erklärtes Ziel auch dieser Debatte um Stadtbild und so weiter ist aber das Gegenteil, nämlich die klare Abgrenzung von der AfD, wissend darum, dass die CDU sich in zwei Teile spalten würde, wenn sie mit der AfD ernsthaft auf Landes- oder Bundesniveau gemeinsame Sache machen würde, mit Koalition oder Kooperation, in zwei Teile spalten würde und jeder Teil, der dann übrig bliebe von der CDU, wäre zu klein, der AfD überhaupt noch Paroli zu bieten, der wäre dann kleiner als die SPD und das ist schon verdammt schwierig. Also, wie hält man die Brandmauer jetzt am besten aufrecht? indem man diese Debatten nicht führt, indem man sie führt, auch um das Risiko, das sich gerade manifestiert hat, willen, dass es im Einzelfall auch echt schwer verrutschen kann.
Ach komm, Brandmauer. Ich meine, das ist doch zum Totlachen.
Ja. Letzte Woche in den Bestand der Republik, wenn CDU, CSU und AfD gemeinsame Sachen machen würden, hätten wir eine andere Republik.
Ja, darüber haben wir letzte Woche ja gesprochen in unserem kleinen Podcast. Ich erinnere mich sehr gut. Und danach kam dann diese Klausur, oder was die da hatten am Wochenende, wo die CDU über ihren Umgang mit der AfD geredet hat. Was die doch in Wahrheit gemacht haben, war doch der AfD ein verklausuliertes Kooperationsangebot, lieber Kollege Blome. Die haben doch nicht gesagt, wie die Brandmauer steht und da kommt auch keiner rüber, sondern die haben doch gesagt, liebe AfD, wir haben hier eine Brandmauer, aber da und da und da sind die Türen. Wenn ihr da den richtigen Schlüssel habt, dann könnt ihr da durchgehen. Das haben die doch gesagt. Und das ist nicht so komisch, dass keiner das so richtig bemerkt hat. Denn im Grunde ist es so, der O-Ton, eigentlich ist die Idee, was die CDU der AfD sagt, ist, werft eure Nazis raus und dann kommen wir ins Geschäft. Punkt.
Überraschend, aber Sie sind kein Journalist, das hatten Sie ja mehrfach erwähnt, weswegen Sie offensichtlich auch keine Zeitung mehr lesen. Der Satz, schmeißt eure ganzen Nazis raus. Und dann können wir reden, stammt von Herrn Woidke, von der SPD Brandenburg, Ministerpräsident. Und jetzt mal unabhängig, ob man dem das jetzt um die Ohren hauen will und was er in seiner eigenen Partei dafür abgekriegt hat, wenn das Friedrich Merz gesagt hätte, hui, kann ich nur sagen, dann hätten wir aber hier eine richtige Demo von Luisa Neubauer. Wir Töchter sind aber dagegen. Und trotzdem ist doch die Frage, und das ist jetzt der letzte Punkt, und dann machen wir Schluss, was wäre eigentlich, wenn die das täten? Was, wenn der ganze Höcke-Rotz, Entschuldigung, in irgendeiner Form von einer starken Frau, einem starken Mann an der Spitze der AfD abgespalten wurde, dann bleibt wahrscheinlich weniger als die Hälfte übrig von der AfD. Aber diese um die Nazis reduzierte Rest-AfD, was würde man mit der dann machen können? Oder nicht dürfen?
Es ist hübsch, dass Sie denken, dass ich das nicht wusste, dass das vom Wort ist. Mir war das schon klar, deshalb habe ich das Zitat auch gebracht. Schmeißt eure Nazis raus, dann kommen wir jetzt, weil es halt so ein prägnantes Zitat ist. Trotzdem ist das natürlich die Haltung der CDU, übrigens auch die einzige Überlebenschance, wenn Sie so wollen, auf Dauer für die CDU, denn wenn die das nicht, also so, nur, wir haben darüber letzte Woche schon kurz geredet, die AfD wäre ja blöd, wenn sie das Angebot annimmt. Denn die AfD will ja nicht, dass die CDU überlebt. Und die AfD will sich auch nicht in so eine Spaltungsfalle locken lassen, was Merz da ja macht. Weil er sagt ja im Grunde, wir spalten die AfD, mit dem kleineren Teil können wir dann zusammenarbeiten, weil der ist nämlich dann der Juniorpartner. Die AfD will den Laden übernehmen. Und deshalb habe ich Ihnen letzte Woche schon gesagt, Alice Weidel, die ich wirklich für eine sehr kluge Frau halte, wird sich lächelnd zurücklehnen und dieses Angebot an sich abperlen lassen und sagen, weißt du was, Friedrich, wir setzen uns jetzt hier mal hin, wir warten, wir haben Zeit, die Zeit ist auf unserer Seite und ihr werdet euch spalten und dann wird der Teil von euch, der mit uns zusammenarbeiten will, so wie wir sind, in all unserer rechten Hässlichkeit, der kommt zu uns und die anderen sind mir scheißegal. So wird es kommen, ich sag's Ihnen.
Das glaube ich nicht, das will ich aber auch nicht glauben. Ich möchte Sie aber nunmehr entlassen in dieses Wochenende, in dem in Berlin zum Beispiel, wo wir ja beide leben, bestimmt wieder eine Demonstration gegen Israel für das Kalifat oder irgendwie ein IS-Ableger stattfinden wird, die das Stadtbild bereichern wird.
Oh, das ist nicht Ihr Ernst. Zum Schluss dieser Sendung, wo ich irgendwie dachte, wir führen es irgendwie zusammen. Das mussten Sie jetzt noch machen. Ja? Das ist nicht Ihr Ernst. Es ist eben doch so, wie Helmut Schmidt gesagt hat, politische Debatten sind immer ein bisschen wie Kampfsport. Naja, schönes Wochenende, Blume.
Augstein, das ist hier kein Spaß. Huh? Das ist harte Arbeit.
Ist ja schon gut. Ich bekomme
am Gegner.
Ich habe ein bisschen Angst vor ihm jetzt.
Tschüss.